99% Hack. Dein Podcast für super geniale Hacks. Ich zeig dir, mit welch simplen Strategien du noch erfolgreicher wirst. Mein neues Buch, wie Frauen erfolgreich im Männerdomain durchstarten, ist nun brandaktuell verfügbar. Nicht nur für alle starken Frauen von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung. Und nun ran an den Hack. In der deutschen Wirtschaft erhalten die wahren Leistungsträger selten die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Vielmehr richtet sich der Blick oft auf diejenigen, die nicht die erwartete Leistung erbringen. Low-Performance am Arbeitsplatz ist ein Thema, was viele Unternehmen in Deutschland trifft, mit gravierenden Folgen. Doch was kannst du tun, wenn du einer der Leistungsträger bist? Oder vielleicht auch eine Person, die gar nicht so viel leisten kann? Was können Unternehmen tun, um Bedingungen zu schaffen, in denen jeder mit Wertschätzung sein Allerbestes geben kann? All die Antworten bekommst du heute hier im Podcast. Ich habe einen ganz zauberhaften Interviewgast eingeladen. Sie ist Rechtsanwältin, Personalentwicklerin und ich freue mich so sehr von Herzen, dass sie heute hier da ist. Herzlich willkommen, liebe Nina Hartmann.
Vielen Dank, liebe Katrin, dass du mich hier eingeladen hast.
Ja, ich freue mich total und wir haben ja schon einige Plaudereien zusammen gemacht, auch in deinem wunderbaren Podcast in der Sinnplauderei, liebe Nina. Und heute widmen wir uns ein Thema, was, glaube ich, für viele oft ein rotes Tuch ist, es so zu benennen. Es kann durchaus sein, dass wir uns heute vielleicht bei dem einen oder anderen unbeliebt machen, aber das nehmen wir in Kauf, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja lösungsorientiert unterwegs sein.
Ja, das ist auch immer einer meiner Ansätze. Wenn man sich mal so die Leistungsanalyse in deutschen Unternehmen anschaut, wie ist es denn dann? Wie viele Low-Performer gibt es? Wie viele High-Performer? Also Leute, die wirklich Leistungsträger sind, was nach vorne bringen. Wie ist das? Ist das in der Normalverteilung verteilt oder gibt es da ganz andere statistische Grundlagen, liebe Nina?
Also ich würde sagen, die Normalverteilung gilt für den Grundsatz. Also kannst du Pi mal Auge von 20% Low-Performern ausgehen, von 10% High-Performern und die 70% sind eben so die Middle-Performer, die da unterwegs sind. Aber wenn du so einen richtig schlechten Change-Management-Prozess hast, also so Übernahme, Kauf und so richtig große Demotivation, dann geht die Low-Performance-Rate schon auch mal auf 50% und mehr im Unternehmen.
Wow, und das ist natürlich ein Wort. Und jetzt muss ich ganz kurz nochmal den Unterschied fragen. Also man kennt natürlich diese Extreme, du bist ein High-Performer, du gehst all in, du gehst auch oft über deine Grenzen, du willst wirklich was bewegen. Low-Performer sind die Menschen, die nicht die Leistung erbringen können oder wollen, die eigentlich gefordert ist. Was sind die Middle-Performer?
Also die Mittelperformer sind eben die, die so sich im Mittelmaß bewegen. Also die sagen, ja, ist egal, ob wir links oder rechts laufen, wir laufen halt dahin, wo es gesagt wird. Oder auch einfach sich Mühe geben und gute Arbeit leisten, aber eben jetzt nicht so diese Stars, die da vorne wegschreiten und alle mitreißend sind. Aber die braucht es auch. Also so wie es eben nicht nur Häuptlinge geben kann, braucht es auch Indianer. Und im Unternehmen braucht es auch Menschen, die einfach gerne ihre Arbeit machen und nicht alles hinterfragen, das darf es schon auch geben.
Jetzt würde ja Mittelmaß natürlich bei mir so einen kleinen Beigeschmack haben, weil wer will schon Mittelmaß sein?
Ja, wobei du musst auch überlegen, die High-Performer, von denen du gesprochen hast, die so richtig vorneweg all in gehen, die neigen natürlich dann irgendwann auch zum Burnout. Also du musst immer überlegen, wie du auch die Work-Life-Balance hinkriegst und wie du es auch schaffst, mit deiner eigenen Lebensenergie so zu haushalten, dass du dem Unternehmen im Idealfall halt auch ganz lange zur Verfügung stehst. Und da braucht es schon auch eine Balance. Deswegen, diese Mittelperformer sollen jetzt nicht Mittelmaß sein im Sinne einer Wertung, sondern die haushalten vielleicht ein bisschen auch mit ihren Energien. Und es kann über so eine Lebensarbeitszeitbilanz für ein Unternehmen vielleicht auch nicht so schlecht sein.
Oh, das finde ich total schön, dass du es mit diesem Blick nochmal siehst. Was es ist so ein bisschen, du schwimmst im Mittelfeld und es ist irgendwie nichts Besonderes, aber dass die natürlich diese Besonderheit in sich haben und die Fähigkeit auch haben, da sehr gut zu haushalten, das finde ich klasse. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, auch in meiner Finanzkarriere, dass die leistungsstarken Menschen gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie diejenigen, die nicht so viel leisten können oder wollen. Warum ist denn das so mit der Aufmerksamkeitsverteilung?
Ja, ich glaube, die Deutschen, die haben ja so gern das Glas halb voll, also eher leer, also eher halb leer. Also die Deutschen gucken gern aufs Negative, die jammern viel und der Blick auf das, was nicht funktioniert und was nicht optimal ist, das ist so ein bisschen bei uns kulturell veranlagt. Und insofern schauen wir auch in den Unternehmen gerne auf das, was nicht so gut läuft, die Menschen, die nicht so gut sind. Und da stecken wir auch als Unternehmerinnen und Unternehmer sehr viel Energie rein. Und die anderen, die funktionieren ja. Das ist ja wie wenn du Kinder hast und das eine Kind geht durch die Schule durch, ist alles schnittig und so, brauchst dir keine Sorgen machen. Aber du hast doch das andere Kind. Und dann musst du ja auch selber als Mutter mit deiner Energie haushalten und dann gibst du es halt dahin, wo es mehr gebraucht wird. Und das ist vielleicht auch das, was da hinten dran steht. Aber trotzdem finde ich es gut und wichtig, was du sagst, dass man da umdenkt. Und dass man das, wo man hinschaut, das fördert man ja auch. Und da gibt es ja auch die Resonanz hin. Und da ziehen wir ja auch unsere Freude raus als Führungskräfte und als Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, wenn wir uns an dem erfreuen, was funktioniert und das auch wahrnehmen, dann tut uns ja das ganze Geschäft auch viel mehr befriedigen.
Absolut. Und ich finde, und das ist natürlich immer so ein bisschen manchmal die Beschwerde, die dann von den Leistungsträgern kommen, dass die sagen, du, wir sind das beste Pferd im Stall, aber keiner sieht es. Und das kann ich absolut nachvollziehen, dass auch da manchmal die Wertschätzung fehlt. Und es sind manchmal so einfache Beispiele aus dem Alltag. Es gab jetzt bei meiner Tochter Bundesjugendspiele. Und Bundesjugendspiele bedeutet heutzutage, du kriegst keine Medaille mehr. Also du kriegst diese Teilnahmeurkunde, ne? Weil sie wollen nicht, dass Kinder, die nicht so eine super sportliche Leistung gebracht haben, nicht traurig sind, wenn andere wertgeschätzt werden, die eine großartige, herausragende sportliche Leistung gebracht haben. Ich kann das alles verstehen, das macht natürlich aber auch mit den Leistern oder die viel leisten, was. Hast du schon erlebt, dass sie dann gesagt haben, ja gut, so sehr sind wir jetzt auch nicht innerlich motiviert und intrinsisch motiviert, jetzt lassen wir es auch mal zurückfallen?
Ja, also zu deinem Beispiel mit den Bundesjugendspielen, ich persönlich finde das völlig falsch. Also meiner Meinung nach muss Leistung was zählen und Leistung muss auch gesehen werden. Und Leistung, also ich glaube, man sollte da abstrahieren. Es ist nicht so, dass der eine Mensch mehr wert ist, weil er jetzt bei den Bundesjugendspielen die Ehrenmedaille oder die Siegerurkunde gekriegt hat. Ich habe immer nur die Siegerurkunde gekriegt. Das hat ja quasi fast jeder gekriegt. Also ich war da so auch eher so unteres Mittelmaß. Aber dieses Gefühl, sich auch einschätzen zu können, ist so wichtig. Weil jeder Mensch kann ja irgendwas, hat Stärken und Schwächen. Und wenn wir alle gleich machen, dann vergeuden wir so viel Potenzial. Und die Menschen sind nun mal nicht gleich. Und der eine ist halt im Sport besser. Und mein Gott, es ist halt nur Sport. Andere holt dann halt im Schach die Medaille oder kann einfach super körperlich was anpacken oder hat so ein abstraktes Denken. Und ich finde es so wichtig, dass wir den Menschen dieses Anderssein geben und dort aber auch Wertschätzung reingeben. Und vielleicht um den Bogen zu spannen zu dem, was du gesagt hast mit im Unternehmen. Also Führung ist ja der Dreh- und Angelpunkt. Da werden wir sicher noch drauf kommen, was auch viel mit Low Performance zu tun hat. Und als Führungskraft ist es so wichtig, dass ich natürlich die Menschen auch sehe als Individuen und das, was sie gut machen, dass ich das auch sage und adressiere. Also nicht als pauschales Lob an die Mannschaft oder so, sondern wirklich sagen, das haben sie richtig gut gemacht. Aber auch sagen, da können sie vielleicht noch eine Schippe drauflegen oder da, ich glaube, da geht noch mehr bei ihnen, ja. Also dieses gesehen werden und fördern und fordern und aber natürlich die High-Performer auch wirklich herausstellen. Ich glaube, dass es wichtig ist und ich glaube auch, dass es schon nicht überall so ist, dass die übersehen werden. Also ich habe die bei uns im Familienunternehmen Südvers immer auch adressiert, wir haben die gefördert, das wurde auch gesagt, denen war das schon bewusst.
Das finde ich total schön und ich finde es schön, dass es Wertschätzung für beide Seiten geben kann und dass ehrliches Feedback da sehr viel miteinander tut. Wenn wir mal so ein Stück weit auf die Ursachenforschung geben, ich habe manchmal auch in High-Performance-Coachings bei mir Coaches, die sagen, wir würden gern, wir können aber nicht. Wir sind beispielsweise erschöpft, wir kommen an Bedingungen, in denen können wir nicht progressiv nach vorne gehen und auch nicht die Leistung erbringen, die wir gern erbringen würden. Also es hat ja ganz viele unterschiedliche Gründe, warum jemand vielleicht ein Mittelperformer oder ein Low-Performer ist. Was sind denn so die Hauptursachen, die man da erkennen kann, liebe Nina?
Ja, ich habe jetzt gerade meinen Blogartikel dazu fertig geschrieben und es sind ganz, ganz viele Ursachen. Das heißt, es ist nicht so pauschal und einfach zu beantworten, aber du hast es schon gut rausgearbeitet. Wir haben den Können- und den Wollen-Aspekt. Und beides ist wichtig und beides hängt auch immer wieder ganz eng miteinander zusammen. Wenn wir jetzt mal über den Können-Aspekt uns austauschen, dann geht es darum, zum einen mal das Fitting. Das heißt, wen suche ich aus? Wen setze ich auf die Stelle? Das heißt, wenn du schon Leute aussuchst, die gar nicht passen, dann kannst du mit denen machen, was du willst. Die werden nie High-Performer werden können, weil du sie einfach falsch ausgesucht hast. Und das ist quasi die ureigenste Aufgabe eines Unternehmens, ist diesen Assessment-Prozess professionell zu machen, um überhaupt die richtigen Leute zu identifizieren und an Bord zu holen. Und wir haben ja natürlich jetzt den Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Und da ist dieser Wunsch, ja, die Stelle ist leer, wir brauchen jemanden, der hilft. Jetzt, das wird schon. Wir nehmen halt diejenige Person, die sich da bewirbt. Es sind ja gar nicht mehr so viel Bewerbungen. Also da muss man echt aufpassen, dass man nur gute Leute einstellt und lieber länger wartet. Also, dass sozusagen das Assessment schon mal passt, dass man dort wählerisch ist. Und dann geht es natürlich weiter mit dem Onboarding. Also bei uns im Unternehmen hatte ich eben einen Onboarding-Plan für die ersten 4 Monate. Da wurde gesagt, welche Abteilungen sind durchzugehen. Ich habe Termine gemacht mit den Führungskräften, mit den Menschen, mit denen diese Person später zusammenarbeitet, dass sie die alle kennenlernt, fachliche Einarbeitung und so weiter. Auch dieses Kommunizieren, dass die Person auch selbstverantwortlich ist, sich Wissen zu holen, aber auch zu sagen, wo es dieses Wissen gibt. Denn du hast ja, und vielleicht kommen wir nachher auf den arbeitsrechtlichen Aspekt, nur diese 6 Monate Probezeit. Und in diesen 6 Monaten musst du eine Entscheidung treffen, halte ich diese Person im Idealfall 20, 30 Jahre oder trennen wir uns wieder? Weil du hast danach arbeitsrechtlich wirklich nicht mehr viele Möglichkeiten. Und das heißt, nur wenn du den Onboarding-Prozess richtig straff gestaltest, hast du nach 4 Monaten auch die Chance zu sehen, kann derjenige das jemals lernen? Also haben wir den Onboarding-Prozess und dann quasi dieses Können, hast du die Arbeitsmittel an der Hand, hast du diese Struktur für die Personen, dass sie sich zeigen können. Also am Können sozusagen hängt ganz viel, wenn wir vom Anfang ansetzen. Also das Können kann sich ja dann auch im Laufe des Arbeitsverhältnisses auch noch verändern. Also wir haben bei den Menschen, die körperlich arbeiten, das Thema Verschleiß, ja, die haben dann teilweise körperliche Schmerzen. Ich glaube, wir beide besprechen jetzt heute nicht unbedingt die Leute, die am Fließband arbeiten, aber die gibt es ja auch ganz viele und die können irgendwann auch körperlich nicht mehr. Also da ist es wichtig, was machst du ergonomisch, was machst du sozusagen von diesen Settings. Und dann eben auch das Thema, ja, wenn du zum Beispiel Change-Management-Prozesse hast und die Firmensprache auf Englisch veränderst, ja, da hast du jemanden gehabt, der kann super auf Deutsch arbeiten, hat alles gegeben. Aber jetzt auf Englisch plötzlich, oh Gott, ja, wie mit beide Hände einbandagiert und jetzt geht nichts mehr. Also dieses Können kann sich auch im Laufe des Arbeitsverhältnisses verändern. Oder du führst eine neue Software ein und plötzlich sagt derjenige, um Gottes Willen, jetzt habe ich 10 Jahre mit der, ja, ich wusste genau, was ich machen muss und jetzt sitze ich davor und bin nur frustriert. Ich kann es nicht mehr, ja. Und also dieses, die Leute an die Hand nehmen, dieses Befähigen ernst nehmen. Also das wären jetzt mal so die Sachen beim Können.
Das finde ich schön und beim Können finde ich es spannend, dass du gesagt hast, selbst Leute, die sehr große Erfahrung haben, bei denen kann es sein, dass sich einfach durch die VUCA-Welt, durch die Veränderung, die wir gerade haben, durch andere Bedingungen, von jetzt auf dann das Können verändert. Und ich möchte ganz
Ja.
gerne auch ein bisschen eine Lanze brechen für alle, die jetzt gerade da draußen denken, oh mein Gott, ich habe Schweißband auf der Stirn, ich kann es nicht. Deshalb leidet meine Leistungsbereitschaft auch. Wir können ja ganz viel auch lernen. Also klar, die Positionierung auf einer Position sollte schon irgendwie stimmen. Ich bin ein großer Fan dazu, die Leute zu befähigen und zu sagen, was brauchst du, dass du wieder all in gehen kannst, dass du wieder dein Allerbestes geben kannst. Wenn es der Englischkurs ist und wenn es das Training in dieser Software ist, dann kann man das alles machen und dann kann man die Faktoren schon rausnehmen. Wir haben jetzt, und das hast du gerade angesprochen, allerdings auch über das Wollen gesprochen. Und oft ist es so, das wird miteinander verwechselt. Also viele sagen dann, pff, der hängt doch nur in der Kaffeeküche rum oder die versteckt sich beim großen Unternehmen unten in der Kantine. Und das kann man bei großen Unternehmen unfassbar gut machen. Der Aspekt des Wollens, den finde ich nochmal sehr spannend, weil er verschiedene Facetten hat. Was denkst du darüber?
Ja, das Wollen ist mindestens die Hälfte dieser ganzen Bilanz und da hängen ja wahnsinnig viele Themen mit dran. Also das Wollen, ja, das hat was mit Motivation zu tun. Und ich glaube, es gibt kaum Menschen, die eine neue Arbeitsstelle antreten und unmotiviert sind. Das heißt, wenn du irgendwo startest, dann bist du erstmal motiviert. Du hast ja auch ein Selbstvertrauen, weil du hast dich ja durchgesetzt gegen alle anderen, die sich auf diese Stelle beworben haben. Und hast das Gefühl, da glaubt jemand an mich, da glaubt jemand an mein Potenzial. Ja, also diese Grundmotivation ist eigentlich da. Das bedeutet, alle Sachen, die wir machen, um Menschen mehr zu motivieren, haben eigentlich einen komplett falschen Ansatz. Sondern wenn man dann nach den Herzberg-Faktoren geht, dann ist es so, es gibt halt gewisse Dinge, die müssen passen. Gewisses Verhalten, gewisses Setting, ja, also ein paar Dinge müssen passen. Aber ansonsten kannst du als Arbeitgeber nur versuchen, keine demotivierenden Faktoren zu setzen. Das bedeutet, die ganze Aktion, was das Wollen angeht, geht darum, diese Motivation zu erhalten und alles, was Demotivation schafft, nicht zu machen. Und diese Denkweise, wenn man die einnimmt, dann hat man quasi schon mal einen großen Schritt getan. Und wenn du willst, können wir gleich mal genauer hingucken, was demotiviert eigentlich.
Ja, gerne. Ich merke, und da hat mir einfach meine Erfahrung auch als Kollegin in großen Finanzhäusern manchmal die Erfahrung gebracht, dass ich merke, dass gerade das Wollen sich im Laufe der Zeit sehr stark verändert hat. Also wie du gerade gesagt hast, die Leute haben gestartet, waren super ambitioniert, haben auch einen inneren Antritt gehabt und wurden dann manchmal demotiviert weiterzumachen. Und ich hatte leider auch oft einige Kollegen, die gesagt haben, sind ja nur noch 10 Jahre bis zur Rente, sitze ich auf einer Arschbacke ab. Da kommst du nicht in die Performance. Und das finde ich schwierig, weil sie natürlich auf irgendwo auf einer Strecke demotiviert wurden. Was sind denn so die Hauptfaktoren für Demotivation?
Ja, vielleicht da noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Ich habe in meiner Hausarbeit, also diese Masterarbeit, die ja diesem ganzen Thema Low Performance zugrunde liegt, hatte ich so ein Aha-Erlebnis. Und zwar, dass die Low Performer, das sind die Menschen, die innerlich, also die wollen Low Performer, die innerlich gekündigt haben, das sind meistens die Menschen, die besonders motiviert gestartet sind. Also Menschen, die ganz besonders motiviert waren und dann so im Vollgas ausgebremst worden sind. Und wenn die sich dann immer wieder mal die blutige Nase geholt haben, dann fangen die irgendwann an, diese innere Kündigung zu vollziehen und dann nur noch so Dienst nach Vorschrift zu machen. Und demotivierende Faktoren, um zu deiner Frage zurückzukommen, das hat ganz viel mit Führung zu tun. Also Wertschätzung, gesehen werden, Kommunikation, Transparenz. Meiner Meinung nach ganz wichtig ist, dass man als Führungskraft und als Unternehmen Sinnstiftung gibt und Selbstwirksamkeit, dass man weiß, okay, Selbstwirksamkeit bedeutet, ich kann mich einbringen, ich kann Mehrwert stiften, ich fühle mich wertvoll fürs Unternehmen, ich werde angehört und wenn es passt, werden meine Ideen umgesetzt. Das ist etwas, was Menschen so richtig motiviert, ihnen ein gutes Gefühl gibt und auch ihr Selbstvertrauen stärkt. Weil du kannst keine High-Performer haben, die halt quasi so mit eingezogenem Buckel immer nur eins draufgekriegt haben und sagen, okay, ich lug mich jetzt hier mal weg, sondern du brauchst ja ein Selbstvertrauen, um in die Performance zu kommen. Und das kann eben durch Selbstwirksamkeit, durch Einbindung, durch flache Hierarchien, durch das Thema gesehen werden, Wertschätzungskultur, dadurch wahnsinnig forciert werden. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, Demotivation findet auch dort statt, wo quasi der psychologische Vertrag mit dem Arbeitgeber, wo der gebrochen wird. Also ich komme ja als Rechtsanwältin aus der Juristerei, du hast den Arbeitsvertrag, du hast vielleicht das Stellenprofil, du hast das Diktionsrecht des Arbeitgebers, aber du hast meistens noch einen Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der nicht schriftlich fixiert ist. Das sind die gegenseitigen Erwartungen. Und diese Erwartungen, die hat man, da redet man aber nicht so drüber. Und wenn die enttäuscht sind, dann schreibt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer innerlich ab und der Arbeitnehmer kündigt innerlich. Und das ist quasi auch so ein ganz großes Auslösemoment für Demotivation.
Ja, das sind so viele Faktoren. Und du sagst es gerade, es gibt ja wirklich diesen Spruch, unausgesprochene Erwartungen sind die Enttäuschung der Zukunft. Und sobald sie ausgesprochen werden, hat man diesen, hast du es gerade so schön gesagt, psychologischen Vertrag auch, ne? Warum, also was wünsche ich mir und was erwarte ich ein Stück weit auch? Und ich finde, man darf Dinge erwarten, gegenseitig, wenn sie ausgesprochen sind. Denn dann wird es klar und transparent. Ansonsten tappt der andere völlig im Dunkeln. Und du hast auch gerade einen tollen Faktor nochmal gesagt beim Thema Motivation. Das ist das Vertrauen. Das ist einerseits das Vertrauen, was Führungskräfte in ihre Mitarbeiter haben, als auch das Selbstvertrauen. Weil ich finde, Vertrauen ist die produktivste Emotion. Wenn du im Vertrauen bist, läufst du los. Und dann kommt es oft so. Natürlich kannst du auch links und rechts falsch abbiegen, aber dann ist der Erfolg unweigerlich vorprogrammiert. Und das ist ein ganz, finde ich, nicht unwesentlicher Faktor, der auf jeden Fall zur Motivation dazugehört. Und jetzt hast du ja als Rechtsanwältin natürlich auch mit einigen Fällen zu tun, wo man sagt, okay, wir haben einen Low-Performer, wir können ausschließen, dass es eine körperliche Erschöpfung ist, dass jemand im Burnout ist und deshalb nicht kann. Wir können vielleicht auch ausschließen, dass wir an dem Aspekt des Wollens etwas ändern können. Ich sage es jetzt ganz einfach, was machen wir denn mit dem oder mit derjenigen?
Ja, das ist echt kritisch, ja. Also wenn du jemanden hast, dann hast du quasi also verschiedene Ansätze. Wenn die 6 Monate rum sind, die sind ja rum in unserem fiktiven Beispiel, und du hast ein Unternehmen mit über 10 Mitarbeitenden, dann hast du quasi Kündigungsschutz. Das heißt, es gibt nur Kündigung, wenn eine soziale Rechtfertigung vorliegt. Du hast 3 soziale Rechtfertigungsgründe im deutschen Arbeitsrecht. Du hast die betriebsbedingte Kündigung, die kannst im Zweifel nicht, außer du löst eine Abteilung ein, wo der drin sitzt quasi, dann löst sich's mit auf, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich. Dann hast du die verhaltens- und die personenbedingte Kündigung. Und das Bundesarbeitsgericht sagt, der Low-Performer, je nachdem, wo die Low-Performance herkommt, ist entweder ein personenbedingter Fall oder ein verhaltensbedingter Fall. Also personenbedingt zum Beispiel Krankheit. Also wenn wir da einen Fall nehmen mit dem Wollen, sind wir eher beim Verhaltensbedingten. Also jemand nicht so viel, wie er könnte, bewusst, ja, vorsätzlich. Und jetzt ist die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Und da sagt der BGB, das Bundesarbeitsgericht, der BAG, ja, aber einer muss ja am Schluss der Schlechteste sein. Das heißt, da gibt es diese Schlusslichttheorie vom Bundesarbeitsgericht, wo man sagt, eine Gruppe von Menschen muss ja immer die Schlechteste sein. Klar, Gaußsche Verteilungskurve, da unten hast du immer ein paar rumkrebsen. Du kannst ja jetzt nicht den immer kündigen. Ja, weil so, also das geht nicht per se. Du musst nachweisen als Arbeitgeber, dass diese Person, die du loswerden möchtest, auf Dauer 1/3 unter der Leistung vergleichbarer Mitarbeitender zurückbleibt. Und weist es mal nach. Das ist ja alles, ja, gerade im Dienstleistungsbereich, ist ja nicht messbar in dem Sinne. Also du hast wirklich nicht gute Chancen, zumal dann führst du diesen Prozess, ja, und dann geht es ewig. Und wenn die dann entscheiden, das war jetzt ungerechtfertigt, diese Kündigung, dann gilt ja die Kündigung als nicht erfolgt. Das heißt, du musst den ganzen Lohn weiter bezahlen aus dieser ganzen Phase, wo du diesen Arbeitsstreit geführt hast. Also es ist ein riesen finanzielles Risiko als auch für den Arbeitgeber. Das bedeutet, 6 Monate Probezeit nutzen, nutzen, nutzen. Und wenn die rum sind, Abfindung, Vergleich, also alles versuchen, ja, was geht, um da einen Knopf dran zu machen. Änderungskündigung als milderes Mittel muss immer vorgehen auch. Und ja, also es ist echt schwierig, weil die Arbeitsgerichte halt den Fachkräftemangel noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Das heißt, sie verstehen sich eher als Arbeitnehmerschutzgerichte, sage ich mal. Und es ist für die Arbeitgebenden schwierig, diese, sag ich mal, faulen Pflaumen auszupicken und auszusortieren. Ja.
Das finde ich total spannend und danke, dass du das auch in dieser Klarheit hier geteilt hast, weil ich glaube, viele sagen dann bestimmt, das können wir doch eh nicht und ich gehe in Resonanz damit. Es muss ja immer jemand das Schlusslicht sein. Ich verstehe das alles und gleichzeitig verstehe ich auch Unternehmen, die sagen, trotz Fachkräftemangel wollen wir gern Leute haben, die wollen. Und das Problem ist halt, wenn du, und ich nehme jetzt mal deinen Begriff, die faule Pflaume dabei hast, du weißt ja, was passiert, wenn du eine faule im Obstkorb hast. Der Spreader-Effekt ist relativ groß. Also insofern danke ich dir, dass du das mit der Klarheit so klar ausgedrückt hast. Wir haben vor uns schon ein Stück weit über den Fachkräftemangel gesprochen, darüber gesprochen, dass man vielleicht auch verleitet ist. Hauptsache, du hast einen Mitarbeiter, den du einstellen kannst, da gar nicht so auf die Leistungsbereitschaft und Fähigkeit zu schauen. Wir haben auch auf die Fokusverlagerung gesprochen, dass die Leistungserbringer manchmal zu wenig Wertschätzung bekommen, zu viel Fokus auf denjenigen, die nicht leisten können, liegt, aus ganz unterschiedlichen, teilweise auch berechtigten Gründen. Jetzt haben wir natürlich eine Gruppe komplett vergessen, die Mittelperformer, die du vor uns angesprochen hast. Das heißt, und du hast ja vor uns gesagt, das können durchaus bis 70% der Belegschaft sein, die Leute, die eigentlich leisten und die vielleicht auch sagen, gut, ich kenne meinen Feierabend und ich habe mein Privatleben, aber in der Zeit, in der ich da bin, bin ich da. Was machen wir denn mit denen?
Für die sind wir erstmal Gott dankbar. Ja, also die braucht es auf jeden Fall. Ja, und ich halte da echt auch so die Stange hoch. Es geht ja darum, du kannst ja diese Menschen auch motivieren, so ein bisschen mehr zu machen. Und auf der anderen Seite geht es darum, auch so ein Setting zu bieten, wie du dein Unternehmen gestalten kannst mit diesen Menschen. Ja, also du wirst es nie schaffen, nur High Performer zu haben. Und die auf Dauer, weil die verbrennen dir ja auch, ja. Also das, und die werden natürlich auch ständig von diesen Headhuntern belagert und zum Wechsel motiviert und so weiter. Die Mittelperformer, die wir uns vielleicht auch so ein ganz bisschen gesetzter vorstellen können, die wechseln auch nicht so schnell, weißt du, die sind so eine solide Basis. Und das ist, also ich würde mal sagen, die sind gut, die sind wichtig, die sollten auch gesehen und gewertschätzt werden. Man sollte gucken, dass man die Low-Performer irgendwie los wird, ja, dass sie quasi nicht die ganze Kiste mit Pflaumen anstecken mit dem Schimmel oder was auch immer
irgendwie
da ist.
Irgendwie loswerden, muss ich kurz fragen, meinst, heißt aber auch, sie dürfen gern zum Mittelperformer rüberwechseln.
Ja, das sowieso. Also ich habe ja den Ansatz, arbeitsrechtlich geht quasi fast nichts, ja, und jetzt ist die Frage, ja, wie bei der Medizin, ja, ohne Diagnose keine Behandlung, ja, woher kommt denn bei diesem konkreten Menschen die Low Performance? Und da stecken ja oft ganz verschiedene Themen dahinter. Und wenn du da reinzoomen darfst und schaust, was ist es denn genau? Und du findest eventuell etwas, wo du eine Lösung findest, dann hast du fürs Unternehmen einen Mittelperformer mehr gewonnen oder vielleicht auch einen High Performer, weil wenn das jemand ist, der einfach nur innerlich gekündigt hat, weil jemand zum Beispiel ausgetrickst worden ist oder komplett ja frustriert ist, aber das Gefühl hat, hey, hier geht was, hier verändert sich was, hier lohnt sich's wieder, mich einzubringen, dann kannst du so jemanden sogar zum High Performer machen. Und dann gibt es Menschen, ich habe die auch, aber es gibt Menschen, ich habe ja bei uns im Unternehmen jahrelang das Arbeitsrecht selber gemacht und auch die Arbeitsrechtsfälle begleitet. Es gibt manche Menschen, da kannst du das Hopfen und Malz verloren, ja. Also da geht halt nichts. Und die frustrieren ihre Führungskräfte, dass du echt Angst haben musst, dass die Führungskraft geht, weil die einfach so lähmen und so die Abteilungsstimmung schwächen und es einfach schwierig ist. Und ja, da muss man wirklich dann genau hingucken, kreativ sein, auch als Arbeitgeber und schauen, wie du da Lösungen findest. Im Einvernehmen, in der Fairheit, aber in der Klarheit und da auch sagen, da hänge ich ein Preisschild dran, das ist mir was für mein Unternehmen wert.
Oh, das finde ich total spannend und auch das finde ich schön, dass du es in dieser Klarheit aussprichst, auch in deiner Arbeitsrolle als Rechtsanwältin. Ich glaube, ich hätte natürlich immer den Anspruch an meine Führungskraft, die Erwartungen, auch den unausgesprochenen Wunsch und den vielleicht auch ausgesprochen zu machen jetzt, dass man zunächst erstmal die Loyalität spielt und sagt, diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter ist jetzt schon eine Weile da, hat damals das Commitment zu unserer Company gemacht. Ich bin mal wirklich interessiert, was los ist. Ich schaue mal wirklich dahinter. Vielleicht hat derjenige eine schwere Krankheit, eine Scheidung. Krankheit ist wahrscheinlich offensichtlicher, weil es dann auch mit der Personalabteilung wirksamer ist. Aber was ist denn bei dem im privaten Umfeld los? Es gibt ja so viele Faktoren, die den Dämpfer haben. Gerade nach Corona war es ja ein Riesendämpfer, dass beispielsweise Frauen, die sind ja in allen Sachen parallel gerannt. Die haben meistens am Küchentisch gearbeitet, während der Göttergatte das Arbeitszimmer hatte. Dann kamen die Kinder. Ich meine, die waren natürlich einfach nach den 2 Jahren wirklich auch ausgebrannt. Ich kenne genug Leute, die diesen Burnout hatten. Und da zu fragen, was steckt wirklich dahinter, bevor man die Segel streicht. Aber ich glaube, das ist der Normalfall. Und du hast jetzt so viele tolle Tipps auch schon preisgegeben. Wenn du mal so die 3 wichtigsten Tipps mitgeben müsstest für Unternehmen zum Thema Low Performance, vielleicht auch Richtung tu das oder tu das nicht. Welche wären das denn aus deiner Sicht, liebe Nina?
Also ich fand es ganz erhellend zu wissen, dass Führung nicht nur an der Führungskraft hängt, sondern wirklich an der Organisation. Also gute Führung kann nur stattfinden, wenn du auch eine Führungskultur im Unternehmen hast. Deswegen wäre Führungskultur, wo ich quasi die Wertschätzungskultur auch noch mit reinpacken würde, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann finde ich die Sinnstiftung wichtig, dass das Unternehmen Sinn vermittelt und eben den einzelnen Menschen auch als sinnvolles Rad in diesem Gefüge, in diesem Uhrwerk betitelt. Ja, egal in welcher Position, du brauchst ja alle Rädchen, damit die Uhr funktioniert, dass du das auch herausstellst. Und dann glaube ich, dass du, wenn du die Change-Management-Prozesse, die man ja viel hat, ja, in dieser VUCA-Welt, wenn du die professionell aufsetzt und eine gute Kommunikation draufsetzt, dann hast du da auch wirklich, also ich darf ja nur drei nennen, deswegen höre ich jetzt auch auf. Also dann
Du darfst
mit den
alles, ihr Liebe,
drei.
Nina, aber du weißt ja, wir haben ja im Vorgespräch schon gehabt, das können wir uns manchmal gern von
Ja,
den
ja.
Notes abgucken. In der Kürze liegt die Würze.
Genau, also die drei wären so meine Highlights.
Oh, wie spannend, hör mal. Ich danke dir von Herzen für diese ganzen wirklich super spannenden Insights. Ich danke dir auch für die Klarheit, die du in manchen Punkten, was heißt in manchen Punkten, in den gerade besonders kritischen Fragen geäußert hast und für die Wertschätzung auch für beide Seiten. Und ganz zum Schluss hätte ich noch die Kategorie Fast Lane. Ich habe drei kurze, spontane Fragen und du darfst spontan und möglichst persönlich antworten. Hast du Lust drauf, Nina?
Ja, klar.
Super, ich
Mal
muss
sehen,
ehrlich
ob
sagen,
es gelingt.
ich stelle die Frage jedes Mal, hast du Lust drauf? Ich hatte bisher, glaube ich, noch nie einen Gast, der gesagt hat, nö, jetzt hör mal auf.
Was willst du auch
Okay.
sagen? Nee, jetzt hör mal auf.
Gut, dann geht's los. Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird, Nina?
Also meiner Meinung nach dieses, jetzt müssen wir alle mal eine Extrameile laufen. Also du hörst es immer wieder, gerade im Change-Management-Prozess, wo gesagt wird, ja, und jetzt ist es wichtig, dass ihr alle mal die Extrameile lauft und so. Ich habe es auch schon öfters gehört und ich finde es einfach total falsch. Also es geht darum, die Menschen abzuholen in ihrem Schmerzpunkt und sie da zu unterstützen. Und wenn das hinten raus dazu führt, dass sie jetzt, sag ich mal, eine Durststrecke überwinden müssen, dann sollte man darüber anders sprechen.
Liebe Nina, welche Dinge sind in Ordnung, wenn man sie nur manchmal macht?
Sport. Also ich finde es ja auch toll, wenn man so super in Kontakt mit seinem Körper ist und die ganze Zeit Sport macht. Ich mache ja auch Yoga und Reiten und so, aber dieses wirklich Sport machen jeden Tag oder jede Woche oder so, das ist nicht meins. Das schaffe ich irgendwie nicht, ist mir nicht wichtig
Großartig.
genug.
Ich liebe diese Antworten, es macht dich doch sympathischer, liebe Nina. Und wenn du irgendwo eine große Anzeigentafel auf dieser wunderschönen Erde aufstellen könntest, wo würde sie denn stehen und vor allem, was würde draufstehen, Nina?
Ja, also ich denke, ich würde sie an alle Reitställe dieser Welt aufstellen und sagen, hier stehen eure Lehrmeister, hört bitte zu. Ich habe ja ein Buch geschrieben über das Thema Unendlich glücklich durch die Magie der Pferde. Und die Pferde können uns Menschen so viel mitteilen über uns selbst, über unsere Blockaden und über unseren Charakter. Und wenn wir da hinhören, dann können wir da so viel mitnehmen. Und stattdessen denken wir immer, wir sind die Herren der Erde, wir sind die Herren der Pferde und so weiter. Und ich glaube, dass wir da echt was mitnehmen könnten als Menschheit.
Super, super spannend und so wertvoll. Ich danke dir von Herzen, dass du mein Interviewgast warst. Ich weiß, wir zwei werden bestimmt noch einiges bewegen auf dieser wunderbaren Welt. Vielen, vielen Dank und natürlich verlinken wir total gerne Ninas Seiten unter dem Podcast in den Shownotes, vielleicht auch den Blogartikel, den du zum Thema Low Performance geschrieben hast. Das ist bestimmt für ganz, ganz viele noch spannend. Ich sage ein ganz herzliches Dankeschön an Nina Hartmann. Du hast immer noch nicht genug? Abonnier gerne meinen Kanal und lies mein neues Buch. Wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Nicht nur für alle starken Ladies von heute und morgen, sondern auch für die zauberhaften Herren der Schöpfung.